Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Ein roter Hingucker mitten im grauen Berliner Winter ist zurück. Der rote Teppich der Berlinale ist ausgerollt. Alles ist bereit für die Eröffnung der 72. Berliner Filmfestspiele heute Abend. Nachdem das Festival im vergangenen Jahr zweigeteilt wurde und im Winter nur im Netz stattfinden konnte, ist die Berlinale diesmal wieder ein Präsenzfestival. Zwar in etwas reduzierter Form, aber mit rotem Teppich, auf dem zumindest ein paar Stars aus dem In- und Ausland empfangen werden sollen. Und bevor wir in dieser Sendung über ein DDR-Archiv sprechen, das keiner haben will, über Musiktheater auf über 2000 Meter Höhe und über einen vergessenen deutschen Impressionisten, vor all dem schalten wir jetzt direkt nach Berlin. Zu unserer Filmkritikerin Katja Nikodemus, mit der wir einen Ausblick auf die Eröffnung dieser Berliner Filmfestspiele werfen wollen. Der Eröffnungsfilm der Berlinale heißt in diesem Jahr Peter von Kant. Es ist das neue Werk des französischen Regisseurs François Ozon und eine Hommage an Rainer Werner Fassbinder und dessen Film Die bitteren Tränen der Petra von Kant aus dem Jahr 1972. Fassbinder wird im Kinoland Frankreich bis heute sehr verehrt, vermutlich mehr als in seinem Heimatland Deutschland. Und Regisseur François Ozon hat dafür auch eine Erklärung parat.
Je pense que le cinéma de Fassbinder est quand même très violent pour les Allemands, parce qu'il renvoie une image.
Fassbinders Kino ist ja auch eine Art Gewalterfahrung für die Deutschen. Dieser gnadenlose, grausame Blick auf das Deutschland der Nachkriegszeit. Man hat in seinen Filmen das Gefühl, dass der Geist des Nationalsozialismus immer noch da ist, dass die Beziehungen der Menschen verhärtet sind.
Das sagt François Ozon über die Beziehung der Deutschen zu Rainer Werner Fassbinder. Welche Beziehung, Katja Nikodemus, hat denn er selbst, François Ozon, zu Rainer Werner Fassbinder? Was hat ihn dazu gebracht, sich für seinen neuen Film diese Fassbinder-Vorlage auszusuchen?
Ja, François Ozon hat ja schon immer wieder gesagt, dass Rainer Werner Fassbinder ein Regisseur ist, den schon sehr früh geprägt hat, schon auf der Filmhochschule. Und François Ozon hatte ja im Jahr 2000, also vor mehr als 20 Jahren, seinen Durchbruch auf der Berlinale mit der Verfilmung, schon damals mit der Verfilmung eines Fassbinder Theaterstückes Tropfen auf heiße Steine hieß sein Film. Und der Film handelte von einem älteren Mann, der eine sadomasochistische Beziehung zu einem jungen Mann eingeht und umgekehrt. Also es gibt da auch eine ähnliche Konstellation wie jetzt in Peter von Kant, dem Eröffnungsfilm der Berlinale. Also eine kleine Fassbinder-Tradition bei Ozon.
Die Hauptfigur in Fassbinders Film von 1972, auf dem eben der jetzige Film von François Ozon basiert, ist die Modedesignerin Petra von Kant. Und François Ozon macht aus dieser Petra in seinem Film jetzt einen Peter. Und über den sagt er Folgendes.
Je pense que Peter von Kant, c'est un artiste qui a du succès.
Peter von Kant ist ein berühmter, erfolgreicher Regisseur, dessen Vision von der Liebe erheblich von der Realität seiner Beziehungen abweicht. Er denkt, er stehe über Empfindungen wie Eifersucht und Besitzdrang, aber in Wahrheit ist er wahnsinnig, eifersüchtig und besitzergreifend.
Il vit pas du tout les choses de la même manière. Il dit qu'il est au-delà de la jalousie, il n'est pas dans la possession, et en fait, il n'est que là-dedans.
Ist das also ein Film vor allem über Machtstrukturen in Liebesbeziehungen?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist schon einmal sehr interessant, dass François Ozon ja in seinem Film eine, kann man sagen, eine doppelte Autobiografisierung vornimmt. Also Fassbinder schrieb ja das Theaterstück Die bitteren Tränen der Petra von Kant Mitte der 60er Jahre. Und er hat darin letztlich die Machtstrukturen vorweggenommen, in denen er dann gelebt, geliebt und gearbeitet hat. Und ja, indem Ozon jetzt aus der Hauptfigur den Regisseur Peter von Kant macht, rückt er die Figur in eine autobiografische Nähe zu Fassbinder und in eine ja, autobiografische Nähe zu sich selbst. Und er überführt den Stoff in unsere Gegenwart, in die Debatten um grenzüberschreitende Künstler, eigentlich in den ganzen soziokulturellen Diskursraum von MeToo. Und zudem verliebt sich auch der Regisseur Peter von Kant in Ozons Film in einen jungen Schauspieler arabischer Abstammung. Das heißt, Ozon erzählt dann ganz nebenbei auf diese Weise auch noch von gesellschaftlichen Verhältnissen und Machtstrukturen.
Die Hauptfigur Peter von Kant wird gespielt vom Franzosen Denis Ménochet. Daneben spielen zwei große arrivierte Schauspielerinnen mit, Isabelle Adjani und Hanna Schigulla. Das klingt so ein bisschen nach einem typischen François Ozon-Cast, denn weibliche Filmikonen, die kennen wir ja auch schon aus seinen früheren Filmen.
Also ich finde es schon faszinierend, dass sich François Ozon auch hier ja absolut in der Fassbinder-Tradition befindet. Fassbinder hat ja mehrfach älteren Schauspielerinnen aus ganz anderen Kino-Hintergründen oder sagen wir mal Kino-Kontexten große Rollen gegeben. Brigitte Mira zum Beispiel in Angstessen, Seele auf oder Rosel Zech in Die Sehnsucht der Veronika Voss. Und exakt in diese Fußstapfen trat ja François Ozon, als er im Jahr 2000 der damaligen Mitfünfzigerin Charlotte Rampling die Hauptrolle in seinem Film Unter dem Sand gab. Das war wirklich eine, ja, ein Relaunch ihrer Karriere. Und es gibt da wirklich eine sehr schöne und große Empfänglichkeit für den Glamour und die Ausdruckskraft von Schauspielerinnen, die schon eine Karriere oder einen Teil ihrer Karriere hinter sich haben, die eine Geschichte mit auf die Leinwand bringen. Und jetzt fällt eben im Eröffnungsfilm dieser, wie soll man sagen, dieser Divenblick oder diese Liebe auf Isabelle Adjani und Hannah Schigula. Hm.
François Ozon ist ein alter Bekannter auf der Berlinale. Er ist jetzt schon zum 6. Mal dabei. Vielleicht zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf die übrigen Filme des diesjährigen Wettbewerbs. Dominieren da auch insgesamt diese großen bekannten Namen oder gibt es auch Neuentdeckungen?
Also ich habe mal so überschlagen, ich glaube von den 18 Wettbewerbsfilmen stammen 7 von Regisseurinnen und Regisseuren, die relativ unbekannt sind. Also ist schon ein ganz schöner Anteil. Ansonsten ja, gibt es eigentlich interessante Stammgäste im Wettbewerb. François Ozon eben zum 6. Mal, der Koreaner Hong Sang-soo, die Franco-Schweizerin Ursula Mayer, der Franco-Kanadier Denis Coty. Das ist so eine Art Berliner Klassentreffen fast. Es fehlen vielleicht auch in diesem Jahr ja, die hochkarätigen Autorinnen und Autorennamen des weltweiten Kinos. Aber ich meine, das hat schon der damalige, vorherige Leiter Dieter Kostlik gesagt. Der sagte, ich kann mir doch die Filme nicht in meinem Ofen backen. Und ich meine, auch Carlo Chatrian, der künstlerische Leiter der Berlinale, kann sich keine Filme im Ofen backen. Er muss zeigen, was da ist. Und das klingt erstmal in dieser Kombination sehr vielversprechend.
Das sagt Katja Nikodemus. Vielen Dank. Heute Abend eröffnet die 72. Berlinale mit François Ozons neuem Film Peter von Kant. Die ausführliche Filmkritik hören Sie dann morgen hier in Kultur heute. Vom roten Teppich am Potsdamer Platz jetzt an einen deutlich stilleren und deutlich weniger beachteten Ort in Berlin. In einer alten Fabrikhalle im Stadtteil Marzahn lagert das sogenannte zeitgeschichtliche Archiv. Es umfasst vor allem unzählige Zeitungsartikel und Fotos. Ein großer Teil des heutigen Bestands kommt aus dem Archiv eines DDR-Instituts, das 1990 aufgelöst wurde. Das zeitgeschichtliche Archiv ist in seiner Form einzigartig und für HistorikerInnen ein wichtiges Zeugnis deutsch-deutscher Geschichte. Trotzdem könnte dieses Archiv bald im Schredder landen, denn niemand möchte es geschenkt haben. Claudia van Laak hat sich für uns zwischen den Regalreihen umgesehen.
Wasser und Heizung sind abgestellt. Der Mietvertrag bereits Ende letzten Jahres ausgelaufen. Die DDR-Industriehalle steht vor dem Abriss. 700 Quadratmeter voller deutsch-deutscher Geschichte.
Gehen wir mal durch die Reihen.
Harald Wachowitz, ehrenamtlicher Archivchef, zeigt auf Kartons, die vor uns im Regal liegen.
Die Besonderheit der Sammlungen hier in den Kisten, die hier beschriftet sind mit der Roland von Berlin oder die neue Berliner 12-Uhr-Zeitung der Sozialdemokrat. Das sind also alles Kisten, die auch mit diesen Zeitungen gefüllt sind.
Dahinter säuberlich aufgereiht tausende Ordner in meterhohen Regalen. Das Presseausschnittarchiv des Verlags Neues Deutschland.
Ich möchte mal hier in diesen Ordner gucken. DDR-Auszeichnung, Orden, Banner der Arbeit.
Artikel in chronologischer Reihenfolge, wo in Zeitungen der DDR verzeichnet ist, wer im Einzelnen namentlich diesen Ordner gekriegt haben. Und war das eine hohe Auszeichnung in der DDR?
Das war schon eine nicht so ohne weiteres zu erreichende Auszeichnung, meistens auch verbunden mit besonderen Leistungen der Erfindung oder der wissenschaftlichen Forschung.
Weiß Kurt Metschies, 85 Jahre alt, früher wissenschaftlicher Archivar im Zentralarchiv der DDR. Millionen von Zeitungsartikeln liegen hier im zeitgeschichtlichen Archiv Marzahn in 29.000 Ordnern und 5.100 Archivkartons.
Von 1946 bis 1992, auch der ganze Transformationsprozess, auch der Theater, der Kunst und Kultur, widerspiegelt sich hier. Die Nachkriegszeit in den Besatzungszonen widerspiegelt sich hier. Was wir hier haben, was andere nicht haben, ist der doppelte Blick, sowohl aus der BRD auf die DDR als auch DDR auf die BRD.
Neben DDR-Pressearchiven finden sich hier auch alle Ausgaben des Westberliner Tagesspiegels, plus dessen Presseausschnittsammlung. Nachdem der Tagesspiegel alles digitalisiert hatte, wanderten die Originale nach Marzahn. Harald Wachowitz holt einen bräunlichen, leicht lädierten Pappkarton aus einem Regal, kippt ihn vorsichtig aus. Ein muffiger Geruch steigt auf, einige Blätter fallen auseinander.
Und was wir hier zu verzeichnen haben, sind sehr, sehr alte Makulaturpapiere, auf die aufgeklebt wurde. Und diese Makulaturpapiere, die fallen eher zusammen als die Presseartikel. Hier ist es der Antrag auf die Genehmigung der Eheschließung nach dem Rasseschutzgesetz der Nazis.
Das heißt, da wurde altes Papier aus der Nazizeit genutzt, um DDR-Zeitungsartikel draufzukleben.
Ja.
Möglicherweise sind die Rückseiten also wertvoller als die aufgeklebten Zeitungsartikel auf der Vorderseite. Eine von vielen Kuriositäten, die hier in der 7 Grad kalten Industriehalle lagern. Allerdings ist dieses deutsch-deutsche Gedächtnis aus Papier akut bedroht. Betreut wurde es die ganzen Jahre lediglich von ABM-Kräften und anderen Arbeitslosen in Beschäftigungsmaßnahmen. All diese Jobs sind ausgelaufen. Archivleiter Wachowitz hat die Bestände überall angeboten: dem Bundesarchiv, der Berliner Staatsbibliothek, dem Deutschen Historischen Museum. Niemand will es haben. Die DDR-Industriehalle, in der das Zeitungsarchiv lagert, soll bald den Baggern weichen. Auf dem Gelände entsteht ein Fundus der Opernstiftung. Das Archiv darf auf keinen Fall im Schredder landen. So sieht es Andreas Ludwig vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam.
Es ist für Kulturgeschichte, für Kulturwissenschaften hochspannend. Auflösung von DDR-Institutionen, Auflösung der Zeitungsarchive, die sich da sozusagen zusammengefunden haben oder zusammengesammelt worden sind und jetzt praktisch ein Dokument eines Zeitfensters der späten 90er und der frühen 2000er Jahre sind.
Der Verein, dem das Archiv gehört, ist zahlungsunfähig, seine Auflösung bereits beschlossen. Die Zeit drängt.
Das zeitgeschichtliche Archiv könnte schon bald obdachlos sein und womöglich im Schredder landen. Das war eine Reportage von Claudia van Laak. Wintersport ist normalerweise ja nicht unser Berichterstattungsgebiet hier in Kultur heute. Jetzt aber geht's ausnahmsweise auch für uns in den Schnee. Nicht nach Peking, sondern dorthin, wo echter Schnee liegt, in die Schweizer Alpen. Denn dort kommen nicht nur WintersportlerInnen auf ihre Kosten, sondern auch alle, die Musiktheater mögen. Auf dem Julia-Pass, auf über 2000 Meter Höhe, steht seit ein paar Jahren der sogenannte Theaterturm, eine Spielstätte des Schweizer Origin Festivals. Und dort hatte jetzt eine neue Musiktheaterproduktion Premiere. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs ist also für uns in eisige Höhen aufgestiegen. Herr Fuchs, dieser Theaterturm, das ist ein 30 Meter hoher, blutroter Turm mitten in einer einsamen, verschneiten Berglandschaft. Erklären Sie uns vielleicht zuerst mal, wie kam dieser ungewöhnliche Bau an diesen ungewöhnlichen Ort?
Dieses Origin Festival und sein Intendant und Gründer Giovanni Netzer, die haben sich die Nachhaltigkeit und gleichzeitig das Experimentelle eben auf die Fahnen geschrieben. Und das bezieht sich nicht nur aufs Programm, sondern auch auf die Architektur. Da wurde zum Beispiel letztes Jahr ein Gebäude einfach mal einige Meter verschoben, in dem gespielt wurde. Oder es geht um aufwendige Sanierungen von Kirchen, von anderen Städten, um die vor dem Verfall zu retten, spielt man dort halt lieber Theater. Und nun gab es diese besondere Idee, eben diesen Turm zu bauen, komplett aus Holz, der auch demnächst wieder abgebaut werden wird. Also ein temporärer Spielort, der spektakulär ist, wenn man da drin sitzt und nach draußen schaut und man sieht, wie dann, in dem Fall war das bei dieser Uraufführung so, so langsam es dunkel wird und der Schnee glänzt noch etwas und dann geht der Mond auf. Also das ist auch eine Verbindung von Kultur, von Architektur und Natur, die, denke ich, einmalig ist.
Das Origin Festival, Sie haben es gesagt, ist also bekannt dafür, an ungewöhnlichen Orten zu spielen. Wofür steht dieses Festival inhaltlich? Für welche Art von Kunst?
Das ist eine totale Mischung aus allen Genres. Origin, also der retromanisch, der Ursprung. Da geht es eigentlich drum. Giovanni Netzer ist ausgebildeter Theologe, auch das studierter Theologe und eben Theaterfachmann, hat über das rätoromanische Barockdrama promoviert. Also der kennt sich wirklich aus und er versucht eine neue Art von archaischem Theater in allen Sparten, Sprechtheater, Musiktheater und Tanz, zu schaffen. Das ist die eine Sparte und die andere ist durchaus das große große, große Namen kommen. Also Stichwort, das Mariinsky-Ballett tanzt etwa, hat in diesem Julia-Turm auch immer wieder getanzt. Und auch ansonsten Solistinnen und Solisten, die diese Akustik zum Beispiel nutzen, was Benjamin Appel unlängst getan hat, um eine Winterreise dort aufzunehmen.
Die jüngste Produktion des Festivals ist ein Musiktheater über die byzantinische Kaiserin Irene. Sie waren für uns bei der Uraufführung, Herr Fuchs. Vielleicht hören wir zuerst mal rein. Das klingt also fast sakral, sehr getragen, sehr ernst. Ist das auch der Charakter der gesamten Produktion, Herr Fuchs?
Ja, man muss sich das so vorstellen, dass wir in diesem Turm sitzen und zunächst ganz langsam die große Bühne, eine goldene Scheibe, nach unten geht mit lauten Geräuschen. Dann kommen dort die Akteure hinauf. Es kommt sehr viel Nebel und es wird auf der einen Seite eben gesungen, Schubert, sakrale Musik, wir haben es gerade gehört, von zwei Sängern, die hier sind, Marian Dijkhuizen und Maximilian Vogler waren das. Und die interagieren mit Tänzerinnen, Tänzern, auch mit Schauspielern. Es ist ein Bilderstrom, der eben die Figur der Irene von Byzanz, die ja vermutlich ihren Mann getötet hat und ihren Sohn Konstantin am Ende geblendet hat und dann doch alle Macht verloren hat, diese Figur von mehreren Seiten aus aufzugreifen, also assoziativ sehr getragen immer wieder. Das ist auch ein durchaus eben neusakraler Charakter, etwas sehr Rituelles, was da hineinkommt. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist das schon ein Strom von Bildern und ein Sog, den das entwickelt, der wirklich, finde ich, sehr, sehr gut ist. Also eine sehr gelungene Produktion mit dem ganz kleinen Einwand, dass es ein bisschen Musik auch vom Band gab. Da war mir ein bisschen zu viel Minimal Music, die das ein bisschen konterkariert hat. Ein letztes Wort noch, die Kostüme, die werden auch in der Nähe alle hergestellt, also ganz fein und filigran. Auch das ist eben der Punkt der Nachhaltigkeit. Es muss alles in der Nähe entstehen. Man will eben möglichst wenig Ressourcen verbrauchen.
Das sagt unser Kritiker Jörn-Florian Fuchs über das Musiktheater Irene. Eine Produktion des Schweizer Origin Festivals. Uraufgeführt wurde sie im Theaterturm auf dem Julia-Pass. Die offizielle Geschichte des Impressionismus in der Malerei, die geht in etwa so. Der Impressionismus entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich, wo Maler wie Monet und Renoir plötzlich Landschaftsbilder malten, in denen sie vor allem versuchten, die Stimmung des Augenblicks einzufangen, das wechselnde Licht und die Farben. Das war damals eine Revolution, die dann etwas später auch in andere Länder überschwappte. In Deutschland übernahmen Maler wie Max Liebermann oder Max Slevogt den neuen Stil. Soweit die offizielle Erzählung, in der aber ein wichtiger Name fehlt. Ludwig von Gleichen-Rußwurm, ein Maler aus der Nähe von Würzburg, der heute völlig in Vergessenheit geraten ist. Und das, obwohl er einer der allerersten deutschen Impressionisten war. Julian Ignatowitsch über eine Ausstellung im Würzburger Kulturspeicher, die diese Lücke in der Kunstgeschichtsschreibung jetzt schließen will.
Der Beweis dafür, dass Ludwig von Gleichen-Rußwurm einer der ersten deutschen Impressionisten war, ist knapp 1,5 auf 1 Meter groß und trägt den Namen Die große Bleiche. Das Gemälde, strahlend grün, zeigt Dienstmägde bei der Bleiche der Wäsche, erklärt Kuratorin Henrike Holsing.
Weißes Leinen breiten sie aus in der Sonne, um es zu bleichen. Das ist ein Motiv, was wir fast zeitgleich auch bei Max Liebermann finden. Ganz interessant, in einem Bild im Weyraf-Richards-Museum.
Liebermann, der heute als einer der bedeutendsten deutschen Impressionisten gilt, blieb bei seiner Darstellung ganz im Gegenständlichen und griff auf eher erdige Farben zurück. Gleichen-Rußwurm dagegen verwischte in seinem Gemälde anno 1889 bereits Figuren und Bäume, brachte sie zum Leuchten und erweckte sie zum Leben, ganz nach den Prinzipien des Impressionismus.
Schon dadurch, wie die Figuren angeordnet sind, wie die beiden Wäscherinnen vorne aus dem Bild fast herauszukommen scheinen, auf den Betrachter zu. Und dann auch die Lichtstimmung. Der Himmel ist ja eigentlich grau, der ist bewölkt. Und trotzdem scheint da jetzt so für einen Moment die Sonne durch die Wolken zu brechen und das Ganze in ein ganz, ganz helles Licht zu tauchen.
Bis Liebermann, Max Slevogt oder Lovis Corinth so malten, dauerte es fast noch 10 Jahre. Schon ein damaliger Zeitgenosse, der Kunstkritiker Julius Meyer-Graefe, schrieb die Einführung des Impressionismus in die deutsche Malerei deshalb Gleichen-Rußwurm zu. Der bayerische Maler orientierte sich bereits ab 1890 an den französischen Vorbildern um Claude Monet.
Er hat 1889, Anfang des Jahres, einen Vortrag gehört von einem Kunstsammler und Schriftsteller, Emil Heilbut, der kam aus Hamburg. Und er hielt einen Vortrag über die französische Malerei im 19. Jahrhundert und hatte zur Veranschaulichung Bilder aus seiner eigenen Sammlung mitgebracht. Und da waren eben auch drei Bilder von Monet dabei. Ja, das gehörte zu den ersten Präsentationen des französischen Impressionismus in Deutschland überhaupt und schlug ein wie eine Bombe.
Monets Seerosen, dem Garten von Giverny und der Côte d'Azur setzte gleichen Russwurm Straßenansichten in Berlin, den Strand von Helgoland und immer wieder die nordbayerische Heimat um Schloss Greifenstein in Bonnland nahe Würzburg entgegen. Ab 1890 tauchen in seinen Bildern statt der Bauern, ihrem Vieh und Arbeitsgerät plötzlich vermehrt Spaziergänger, vornehme Damen und verspielte Hunde auf, ganz wie bei den französischen Impressionisten.
Ganz interessant ist, dass die Landschaft jetzt auch nicht mehr so durch einen Weg erschlossen wird. Hier in diesen Bildern streifen wir wirklich einfach so übers Feld. Das sind Bilder der Muße, nicht der Arbeit. Also das sind dann im Sinne des französischen Impressionismus auch Bilder des modernen Lebens.
Eine frühe Bodenseeansicht gleichen Russwurms mit Sonnenuntergang von 1871 erinnert gar an Monets stilbildendes Gründungsbild Impression. Typisch impressionistisch ist auch die Vorliebe des bayerischen Malers für Aquarellfarben und sein umfangreiches Werk an Radierungen und Zeichnungen, die stets ins Abstrakte abschweifen.
Ist vielleicht auch so ein bisschen das idealistische Erbe seines Großvaters, dass er also das allzu krass Realistische doch meidet und eher so Sehnsuchtsbilder schafft, einer Harmonie von Mensch und Natur.
Ludwig von Gleichen-Russwurm war der Enkel Friedrich Schillers. Er verwaltete dessen Nachlass und gründete das Goethe- und Schiller-Archiv mit. Zuallererst aber war er ein ausgezeichneter, selbstständiger, progressiver Maler. Als solchen zeigt ihn der Kulturspeicher in Würzburg zusammen mit der Klassikstiftung Weimar. Kaum zu glauben, es ist die erste große Einzelausstellung zu Gleichen-Russwurm seit 1918, begleitet vom ersten umfangreichen Katalog zu seinem Schaffen. Höchste Zeit also, diese Bilder wiederzuentdecken und mit ihnen auch die Schönheit der nordbayerischen Landschaft.
Julian Ignatowitsch über Landschaften im Licht, so heißt die Ausstellung über den Impressionisten Ludwig von Gleichen-Russwurm in Würzburg. Und am Schluss dieser Sendung geht's nochmal um die Berlinale, die Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Am Eröffnungstag sind heute auch kritische Stimmen zu hören wegen der sehr hohen Corona-Inzidenzwerte, gerade in Berlin. Die Geschäftsführerin der Berlinale, Mariette Rissenbeek, verteidigte heute Morgen im Deutschlandfunk die Entscheidung für ein Präsenzfestival, das ja ohnehin kürzer und schlanker sei als gewohnt. Dass die Berlinale stattfinde, sei ein wichtiges Signal, gerade für die durch Corona stark strapazierte Filmwelt. Rissenbeek betonte außerdem:
Die Berlinale ist ja nicht nur ein Filmfestival, es hat auch einen Filmmarkt. Den Filmmarkt haben wir insgesamt nur online gestaltet. Eine Filmmesse oder ein Filmmarkt, in der Regel nehmen daran 5.000, 6.000 Leute aus der ganzen Welt ein und treffen sich den ganzen Tag in einem bestimmten Gebäude. Also diese Situation war gar nicht vertretbar und das haben wir dann auch sofort umgelenkt auf eine Online-Meeting-Veranstaltung. Aber ohne Markt hat ein Festival eine andere Bedeutung und die Verschiebung wäre einfach nicht möglich gewesen.
Die Sicherheitsauflagen seien strenger, als es das Land Berlin verlange, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth heute Morgen im rbb-Inforadio nochmal betonte und dabei aufzählte, was alles nicht stattfindet.
Es gibt keine Empfänge, es gibt keine Partys, es gibt keine Schlangen beim Ticketverkauf. Die Tickets gibt es nur online. Es wird auch nicht einen Auflauf geben am roten Teppich. Da dürfen immer nur maximal drei Menschen zusammen reinkommen. Und es ist auch strenger als zum Beispiel die Sicherheitsstandards beim hochgelobten Salzburger Fest im letzten Jahr. Also wir haben alles dafür getan. Und die Räume, die Säle sind ja auch auf Hygienemaßnahmen ausgerichtet.
So Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Fünf Filme hat André Wilm zusammen mit dem finnischen Regisseur Aki Kaurismäki gedreht, der den Franzosen mal als seinen Lieblingsschauspieler bezeichnete. Er besetzte ihn unter anderem für seinen Film Le Havre. In Frankreich dürfte Wilm aber vor allem für seine Darstellung in dem Film Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss von 1988 bekannt sein. Angefangen hat der im Elsass geborene Wilm als Bügelmacher im Sorano-Theater in Toulouse, wo er bald als Statist engagiert wurde und die Schauspiellaufbahn Roman ihren Anfang nahm. Dann ging er nach Paris und vom Theater irgendwann immer häufiger zum Film. Wilm drehte mit Claude Chabrol, François Ozon und Agnieszka Holland. Wie heute bekannt wurde, ist André Wilm gestern im Alter von 74 Jahren gestorben.
Anja Reinhardt, vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich nach den Nachrichten weiter mit den Informationen am Abend. Die Debatte um die einrichtungsbezogene Impfpflicht reißt nicht ab. Das ist gleich eines der Themen ab 6:10. Ich bin Enne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin und einen schönen Abend.